Und ja, es ist total genial, dass ich auch heute predigen darf bei diesem tollen Ereignis. Und ja, mit einem Grund, warum ich Taufe so liebe, ist, weil zwei Dinge so unglaublich stark zusammen auftreten, nämlich Glaube und auch Bekenntnis. Glaube und Bekenntnis, das gehört einfach zusammen, und du kennst das bestimmt so im Alltag, ja, egal wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in der Schule, ja, da ist vielleicht so der Glaube das, was so vielleicht ein bisschen präsenter in deinem Leben ist, was nicht so sichtbar immer ist, und das Bekenntnis häufig nicht so häufig. Ja, ich weiß nicht, wie viel du über deinen Glauben sprichst, dort wo du bist, aber meistens geht das Bekenntnis so im Alltag ein bisschen mehr unter, aber Glaube und Bekenntnis, das gehört zusammen. Glaube und Bekenntnis, das gehört zusammen. Es ist nicht voneinander zu trennen. Und mit Jesus unterwegs zu sein, heißt, ich glaube und ich bekenne. Und genau das zeigen wir durch die Taufe. In Römer 10, Vers 9, da heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Total genial, oder? Können wir dazu mal Amen sagen? Amen. Ihr habt eine richtig gute Entscheidung heute getroffen, und ich freue mich sehr, und ich sehe das auch an euch, dass ihr euch auch freut. Das ist immer sehr gut nach so einer Taufe. Ein Glaube ohne ein Bekenntnis, das funktioniert nicht. Das ist so, wie wenn du jemanden einen Heiratsantrag machst und der Person dann sagst, ich liebe dich und ich will dir treu sein, aber das bei der Hochzeit dann auch noch laut zu bekennen, boah, nee, das traue ich mich nicht. Wäre komisch, ne? Das wäre sehr, sehr komisch. Deswegen, Glaube und Bekenntnis, das gehört immer zusammen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du Jesus liebst. Und ich möchte euch heute eine Gemeinde vorstellen, von der wir wirklich sehr, sehr viel lernen können, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein und was es auch eigentlich heißt, als Christ, als Nachfolger Jesu zu leben. Und damit steigen wir direkt ein in unsere Themenreihe, eine WhatsApp vom Chef. Wir sind als Kirche momentan in einer Themenreihe, in einer Serie, die eine WhatsApp vom Chef heißt, und wir nehmen das Buch Offenbarung gemeinsam durch, nicht ganz, sondern nur die 7-Cent-Schreiben. Und wenn du noch nicht alle Predigten gehört hast, und das sind wahrscheinlich einige, dann ermutige ich dich, auf unsere Homepage zu gehen, mosaikchurch.com, und dir die Predigten von davor anzuhören, weil dort gehen wir sehr stark auf den ganzen Kontext ein, wie wir auch die Offenbarung und vor allem auch diese Sendschreiben überhaupt verstehen können. Derjenige, der schon mal in die Offenbarung hineingelesen hat, weiß, es ist nicht immer alles so einfach zu verstehen, und ganz besonders in den Predigten davor gehen wir da sehr stark drauf ein, und es wird dir helfen, einfach auch die Message von heute besser zu verstehen. Wir befinden uns heute im vorletzten Sendschreiben, und der Brief geht an die Gemeinde in Philadelphia. Was ist Philadelphia? Wir kennen das alle, Philadelphia ist Frischkäse. Kennt ihr, ne? Aber darum geht es uns heute nicht, auch wenn Philadelphia sehr, sehr lecker ist auf so einem frischen Brötchen. Aber darum geht es nicht. Philadelphia ist eine Stadt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Wer kennt die Stadt? Ein paar. Um die geht es auch nicht, sondern um eine schöne und wohlhabende Stadt in Lydien im damaligen Römischen Reich im Westen von Kleinasien. Und Philadelphia kommt aus dem Griechischen und heißt wörtlich Bruderliebe. Und gegründet wurde die Stadt von König Eumenes von Pergamon 200 vor Christus und ist nach seinem Bruder, das sind schwierige Namen, Attalos, Philadelphos dem Zweiten benannt, den man wegen seiner Loyalität auch einfach nur Philadelphos nannte, also Bruderliebe. Und diese Stadt, die lag am oberen Ende eines breiten Tals, das an Sardes vorbei zum Meer nach Smyrna führte. Und diese beiden Gemeinden, die haben wir schon durchgenommen in den letzten Wochen, Und das seht ihr ganz gut auf der Karte. Und ein bisschen kann man das erkennen, dass da wirklich ein Tal von oben runter geht, vom Gebirge, Tal. Und das ist dann im Prinzip die erste Stadt dort oben. Und Philadelphia lag am Rande einer sehr fruchtbaren Hochlandebene, wo ein Großteil auch ihres Reichtums herkam. Die Gegend war sehr schön, aber sie hatte ein Problem. Sie waren nicht besonders sicher, denn es gab in dieser Region immer wieder Erdbeben. Strabo, ein griechischer Geschichtsschreiber und Geograf, schreibt, dass die Stadt 17 nach Christus durch ein starkes Erdbeben sogar komplett zerstört wurde und dass die dort lebenden Menschen die Stadt aufgrund immer wiederkehrenden Erdbeben verließen. Und durch kaiserliche Hilfe wurde die Stadt dann wieder aufgebaut und hat dann einen neuen Namen bekommen, nämlich Neo-Caesarea. Später unter Kaiser Vespasian wurde Philadelphia in den kaiserlichen Namen Flavia umbenannt. Und heute, die Stadt existiert noch, heißt die Stadt Alesir und befindet sich in der Türkei, wie auch die meisten anderen Gemeinden aus den sieben Sendschreiben. Wenn du heute dort bist in der Stadt, dann wirst du noch einige Überreste von dem alten Philadelphia sehen, aber es ist wirklich leider nur sehr, sehr wenig übrig geblieben durch diese Erdbeben. Und wie auch schon bei diesen anderen Sendschreiben, die wir durchgenommen haben, war auch Philadelphia bekannt für religiöse Feste und für ihre vielen Tempel. Und Johannes bezieht sich immer wieder auf diesen geschichtlichen Kontext, immer wieder auf diese historischen Ereignisse, die dort passiert sind, wie zum Beispiel diese verschiedenen Namen oder auch diese Unsicherheit in der Stadt, dass es nicht fest war, dass da keine festen Säulen waren, weil sie immer wieder durch Erdbeben erschüttert wurde. Leider werden wir heute nicht auf alle Dinge in diesem Brief eingehen können, weil wir nicht so viel Zeit haben. Deswegen mache ich euch nochmal Mut. Guckt euch die anderen Predigten an, da werdet ihr viele Dinge schon erklärt bekommen, die auch in diesem Brief stehen. Kommen wir zu unserem Text, Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Wenn du eine Bibel oder eine App mit hast, kannst du gerne mitlesen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 bis 13. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer festen Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie in den anderen Sendschreiben beginnt dieser Abschnitt mit einer Vorstellung von Jesus selbst. Jesus ist derjenige, der hier diesen Brief verfasst und den Menschen in Kleinasien, den Gemeinden dort schreibt. Und hier beschreibt er sich als der Heilige, der Wahrhaftige, der die Schlüssel Davids besitzt. Schlüsselgewalt, wenn jemand die Schlüssel besitzt, das bedeutet immer die Macht und auch Autorität zu haben. Und dieser Satz, der kommt aus Jesaja 22, wo Gott einen untreuen Verwalter, nämlich Schebna, absetzt und Eliakim, einen neuen Verwalter, einsetzt. Und ich lese das kurz vor. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und ihn mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Und jetzt heißt es, und ich will ihm auch den Schlüssel Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Und ich will ihn als ein Pflock einschlagen an einem sicheren, an einem festen Ort. Vielleicht hast du es bemerkt, es gibt hier einige Parallelen zu unserem Text heute. Und wie wir auch schon bereits in der Einleitung zur Offenbarung oder auch zu den Sendschreiben gehört haben, bezieht sich Johannes, der Autor, immer wieder auf das Alte Testament. Er verwendet immer wieder Bilder aus dem Alten Testament und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen, dass wir auch immer wieder ins Alte Testament schauen. Auch die Beschreibung hier, der Flock an einem festen Ort, kommt bei uns im Text vor, nur mit einer gewissen Optimierung. Denn Jesus beschreibt, dass die Menschen, die überwinden, nicht nur als ein Flock, sondern als eine feste Säule im Tempel Gottes sein werden. Und Jesus greift diese Worte aus dem Alten Testament auf und beschreibt sich selbst als der Heilige, der Wahrhaftige. Er hat die Schlüsselgewalt. Er hat die Macht und besitzt Autorität. Und er setzt ein und er setzt ab. Wenn er entscheidet, dann wird es passieren. Wenn er spricht, dann geschieht es. Er besitzt die Schlüssel zu allem, sogar zum Totenreich, wie wir es in Offenbarung 1 lesen können. Und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wenn Jesus öffnet, kann niemand schließen. Wenn Jesus schließt, dann kann niemand öffnen. Das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes und es ist gut, ihn zu kennen. In Vers 8 spricht Jesus, ich kenne deine Werke. Ein Satz, den wir auch schon aus den anderen Sendschreiben kennen. Ich kenne deine Werke. Aber dieses Mal ist hier irgendetwas anders. Sonst geht Jesus eigentlich immer auf die Werke ein und hinterfragt die Werke und ermahnt oder lobt die, hebt die hervor. Aber hier erwähnt er das nur und sagt, dass er die Werke kennt. Mehr muss er nicht sagen. Warum nicht? Der Text macht deutlich, dass es immer um viel mehr geht als einfach nur die Werke. Jesus, geht es immer in erster Linie um dein Herz, um das Herz. Wenn das Herz stimmt, dann sind die richtigen Werke eine natürliche Folge. Und deshalb braucht Jesus hier auch nicht weiter darauf eingehen, weil das Herz dieser Gemeinde stimmt. Das Herz dieser Gemeinde passt. Und ihr Erkennungsmerkmal ist eine tiefe Treue und Hingabe gegenüber Jesus. Und deshalb heißt es hier auch, dass Jesus ihnen eine Tür geöffnet hat, die niemand schließen kann. Das heißt, sein Segen und seine Gunst steht über das Leben dieser Gemeinde, über diese Menschen. Sein Segen, seine Gunst ist über diese Menschen. Warum? Weil sie treu sind und Jesus komplett hingegeben sind. Und wir lesen in diesem Vers jetzt drei Dinge, die diese Gemeinde ausmacht. Und das möchte ich auch ganz besonders euch, die ihr euch heute habt taufen lassen, mitgeben. Nehmt diese drei Dinge wirklich auf und lebt das und ihr werdet sein wie diese feste Säule, die hier beschrieben wird. Also drei Dinge. Das erste in diesem Vers, das seht ihr auch hinten an der Wand. Dir genügt eine kleine Kraft. Das ist das Erste. Dir genügt eine kleine Kraft. Manchmal denken wir, wir müssen irgendwie nach außen hin der absolute Superchrist sein, ja, irgendwie ein Superheiliger, am besten natürlich komplett ohne Sünden oder zumindest so, dass es andere auf jeden Fall nicht mitbekommen. Und da habe ich eine gute Nachricht für dich. Es geht gar nicht so sehr um dich. Es geht gar nicht so sehr um dich, wie du vielleicht denkst. Sondern es geht darum, dass Jesus in deinem Leben ist. Es geht darum, dass Jesus groß ist in deinem Leben. Es geht darum, dass Jesus wirklich in dir drinne ist. Und deshalb genügt dir eine kleine Kraft. Denn Jesu Kraft in deinem Leben ist das Entscheidende. Jesu Kraft in deinem Leben ist das Wichtige. Und der Evangelist Johannes, er hat es damals so gemacht, wo Jesus anfing zu wirken. Er hat gesagt, Jesus, er muss größer werden und ich muss kleiner, ich muss weniger werden. Warum? Weil Jesus soll im Fokus sein, nicht ich. Nicht ich als Person, ich bin gar nicht so wichtig. Sondern Jesus ist wichtig. Und Jesus in deinem Leben, das ist das Entscheidende. Und deshalb, wie die Gemeinde hier, dir genügt eine kleine Kraft. Dir genügt eine kleine Kraft. Und auch Paulus hat erkannt, Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Wenn ich schwach bin, ist Gott stark. Warum? Weil ich mich nicht mehr nach meinen Kräften oder nach dem, was ich kann und schaffen kann, orientieren muss. Nein, es geht darum, was Gott durch mich und in mir vollbringen kann. Das ist das Entscheidende. Deswegen können wir auch sagen, Jesus in meinem Leben. Ich nehme Jesus in meinem Leben auf. Er soll groß sein. Und ich darf mit meinem Stolz deutlich kleiner werden. Jesus soll groß sein. Das Erste, dir genügt eine kleine Kraft. Du musst nicht der Superhero sein. Dir genügt eine kleine Kraft. Das Zweite, hier im Text heißt es, du hast mein Wort bewahrt. Im Griechischen heißt dieses Wort bewahrt auch festhalten, wirklich umklammert, festgehalten. Und das ist das Zweite. Halte an Gottes Wort fest. Halte fest an Gottes Wort oder bewahre es wirklich in deinem Herzen. Nimm dir jeden Tag Zeit, um zuzuhören, was Jesus dir sagen möchte, damit du auch seinem Wirken irgendwie auch gar nicht im Wege stehst. Wie vorhin gesagt, es geht nicht in erster Linie einfach nur um dich, sondern es geht um Jesus. Aber deine Aufgabe ist es, wirklich nah an ihm dran zu bleiben. Deine Aufgabe ist es, die Nähe zu ihm zu suchen und dich füllen zu lassen. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Stelle in der Bibel, die das echt genial beschreibt, nämlich Johannes Kapitel 15. In Vers 4 und 5, da heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe, und das ist das Bild von einem Weinstock, kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Und genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, dann trägt er reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was für ein genialer Text. Jesus beschreibt sich hier selbst als der Weinstock und bleibt an diesem Weinstock, bleibt an der Quelle, dann wird Frucht in eurem Leben und in dem, was um euch herum ist, erkennbar sein. Das ist hier eine logische Konsequenz. Wenn du an Jesus bleibst, wenn du an dem Weinstock bleibst, an der Quelle, dann wird Frucht in deinem Leben entstehen. Eigentlich ein einfaches Prinzip. Aber unsere Aufgabe ist es wirklich, das zu bewahren, wirklich das festzuhalten, dafür zu kämpfen, dafür einzustehen und uns diese Zeiten im Alltag immer wieder einzuräumen. Und jeder weiß, es ist nicht immer einfach. Aber genau das ist der Schlüssel. Genau das ist der Schlüssel. Halte fest an Gottes Wort. In Josua 1, Vers 8 zum Beispiel heißt es, du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. und dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Und wir haben unzählige dieser Verheißungen in der Bibel und der Schlüssel ist, bleib fest, bleib nah an Gottes Wort, bleib an der Quelle, bleib an dem Weinstock. Und die logische Konsequenz ist, dass Frucht in deinem Leben, das heißt Wachstum, geistliches Wachstum entsteht, aber auch, dass Frucht in deinem Umfeld entsteht. In 1. Korinther 3 haben wir ein Beispiel, was Paulus bringt von einem Bauwerk. Ja, und die Menschen dort, die streiten sich darum, wir wollen Apollos folgen und die anderen sagen, nee, wir folgen Paulus. Und die beiden sagen, Leute, es geht nicht um uns. Ja, wir sind auch irgendwie dabei und wir kämpfen und wir tun etwas für Gott, aber es geht um Gott selbst. Es geht um Jesus, denn er ist derjenige, der Wachstum schenkt. Jeder hat seinen Platz mit seinen Gaben und seinen Fähigkeiten im Reich Gottes, aber es geht nicht um uns. Es ist Gottes Bauwerk, es ist sein Reich und er baut auf. Aber wir dürfen Teilhaber sein, wir dürfen mitwirken, aber es geht nicht um uns, sondern um Gott selbst, denn er ist derjenige, der Wachstum schenkt. Er ist derjenige, der Wachstum schenkt. Deswegen das Zweite, halte fest an Gottes Wort. Und das Dritte, was wir in diesem Vers auch haben, meinen Namen nicht verleugnen. Das war ein Erkennungsmerkmal dieser Christen. Sie haben Jesu Namen nicht verleugnet. In einer Welt voller Verfolgung, wo sie jeden Tag mit dem Tod rechnen mussten, sie haben den Namen Jesu nicht verleugnet. Deswegen das Dritte, bekenne den Namen Jesu. Bekenne den Namen Jesu da, wo du bist. Und es wird deinen Glauben unglaublich stark machen. Und glaub mir, wenn du das tust, wenn du das lebst, dann wirst du Wunder erleben. Wie die Jünger damals, wie die Nachfolger heute, die auch wirklich diesen Namen Jesu bekennen. Warum? Weil Jesus derjenige ist, der wirkt. Weil Jesus derjenige ist, der verändert. Weil Jesus derjenige ist, der dein und mein Herz wirklich berühren kann. Und wenn du diesen Namen immer wieder ausrufst und wenn du diesen Namen verherrlichst, dann wirst du eine ganz, ganz spannende Reise mit diesem Jesus erleben. Bekenne den Namen Jesu. Dein Bekenntnis zu Jesus zeigt, woran du glaubst oder woran du auch nicht glaubst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen zu bekennen, woran wir glauben. Und deine Taufe ist im Prinzip wie diese Trauung, die ich am Anfang erwähnt habe. Dort bekennst du dich ja auch, ja, im Prinzip zu deinem Partner auf ewig. Und wäre es nicht komisch und traurig, wenn du ja deinen Partner vor anderen Menschen verleugnen würdest? Oder wenn du sogar in Momenten deinen Ehering einfach abnimmst, weil es dir irgendwie peinlich ist? Nein, das ist, wenn man verheiratet ist, weiß, das ist ein No-Go, das macht man nicht. Bekenne dich zu Jesus und erzähle von ihm. Und ich finde das so krass. Wir lesen, dass die Leute, die sich in diesem Text Juden nennen und es nicht sind, ja, und das kennen wir aus den Briefen davor, die noch in der Gemeinde in Smyrna die Christen dort verhöhnt haben und sie verleugnet haben, auf einmal kommen und sich niederwerfen vor den Leuten hier, vor dieser Gemeinde und erkennen, dass Jesus sie liebt. Ist das nicht genial? Und vielleicht gibt es auch so Menschen in deinem Umfeld, ja, die dich verachten, die sich über dich lustig machen, die sich über deinen Glauben lustig machen oder die dich vielleicht ignorieren. Vergiss eins nicht. Jesus hat die Schlüssel und öffnet Türen und niemand kann sie schließen. Und er schließt Türen und niemand kann sie öffnen. Und er kann auch diese Menschen in deinem Umfeld dahin bewegen, dass sie erkennen, dass Gottes Gunst und Liebe über dein Leben steht und dass auch sie umkehren und Jesus kennenlernen. Aber wichtig ist für dich persönlich, wo ist dein Herz? Wichtig ist, dass du Jesus groß werden lässt in deinem Leben, dass seine Kraft wirksam ist, mächtig ist in dir und dass du an seinem Wort festhältst, dass du es in deinem Herzen bewahrst und dass du mutig zu seinem Namen stehst und ihn nicht verleugnest. Warum? Sonst bist du und dein Glaube angreifbar. Sonst machst du dich angreifbar und deinen ganzen Glauben. Und deshalb sagt Jesus hier auch am Ende noch, halte fest, was du hast, damit niemand dir deine Krone klaut. Halte fest und halte durch und bewahre die Worte Jesu. Und dann heißt es, dann wird er dich bewahren in Zeiten, wo du in irgendeiner Form angegriffen wirst. Nein, noch viel mehr heißt es hier, wenn du überwindest, dann, damit ist auch hier gemeint, im Prinzip alles, was dich von Jesus wegbringen will, wenn du überwindest und fest bei Jesus bleibst, wird Gott dich zu einer festen Säule machen im Tempel, wo sein Name draufsteht. Nicht irgendein Name, sondern Gottes Name, der Name seiner Stadt und der Name Jesu, wie es hier im Text heißt. Es ist wie eine königliche Signierung. Und wenn damals irgendetwas vom König oder vom Kaiser signiert wurde, dann war es unantastbar. Es war wie das persönliche Eigentum vom Kaiser oder vom König selbst. Und genau das spricht Jesus hier den Leuten zu. Ihr seid Teil meiner Familie. Ihr steht unter meinem Schutz. Ihr habt die königliche Signierung auf eurem Leben und niemand kann euch antasten. Ihr seid unter meinem Schutz, unter meiner Autorität. Ich, der Wahrhaftige, der Heilige, der die Schlüsselgewalt hat. Ihr seid unter meinem Schutz und ihr werdet sein wie eine feste Säule im Tempel meines Gottes und kein Erdbeben der Welt, auch keine Namensänderung irgendeiner Stadt kann das verändern. Nein, sondern Jesus ist derjenige, der alle Macht und alle Autorität hat. Und genau das habt ihr heute Morgen bezeugt. Diesem Gott, diesem Jesus gehöre ich. Und das habt ihr bezeugt. Und die Taufe ist im Prinzip wie so ein königliches Siegel, was auf eurem Leben steht. Wo jeder sehen kann, dieser Mensch, diese Person gehört zu Jesus. Deswegen sagen wir immer, es ist ein Zeichen für die sichtbare und auch unsichtbare Welt. Es ist wie eine Versiegelung, wo alle sehen, er oder sie gehört zu Jesus. Du brauchst nur eine kleine Kraft. Lass Jesus in deinem Leben wirklich groß werden. Halte fest an Gottes Wort. Bewahre es in deinem Herzen. Nimm dir jeden Tag immer wieder Zeit, mit Jesus zu reden. Und das Dritte, bekenne seinen Namen. Und jedes Mal schließt der Text mit einem Satz, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Was der Heilige Geist uns auch als Gemeinde heute Morgen hier sagt, was der Heilige Geist dir ganz persönlich heute Morgen sagt. Was würde Jesus über dein Leben heute Morgen sagen? Wir haben heute gehört von einem Brief, wo Jesus etwas über diese Gemeinde sagt. Was würde Jesus heute Morgen über dein Leben sagen? Ich kann dir sagen, Jesus kennt auch deine Werke. Jesus kennt dich und er sieht dein Herz. Er kennt dich sogar wenn du noch nicht einmal etwas von ihm wissen möchtest, wenn du ihn vielleicht sogar bisher in deinem Leben ignoriert hast. Was sagt der Geist dir heute Morgen? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und wolltest bisher eigentlich gar nichts mit Gott zu tun haben. Aber du merkst gerade vielleicht, dass Gott etwas in deinem Herzen bewegt und du weißt, du kannst nicht länger vor ihm weglaufen. Ihn nicht länger aus deinem Leben heraushalten. Denn das tut Gott. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders, als dir wirklich hinterherzulaufen. Er setzt alles auf eine Karte. Er setzt alles aufs Spiel, um sich dir zu zeigen, um dir zu zeigen, wer er ist, um dir seine Liebe zu zeigen. Er kann nicht anders. Warum? Weil er dich sieht und dich liebt. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du ihm sein Herz öffnest. Dass du sagst, doch, ich will es zulassen. Ich will es zulassen, dass du in mein Herz hineinkommst.